Schwerstarbeit heute. Vielen Dank. Ja, ich hätte heute einen ganz ruhigen Morgen haben können, wenn Gunnar stärker wäre, mit seiner Gesundheit unterwegs wäre. Aber das ist auch ein Gebetsanliegen. Gunnar, wir wollen deine Stimme hören und wir wissen auch, dass du die im Beruf brauchst. Wir werden auch dafür beten, dass du gut weitermachen kannst, den roten Faden wieder aufnehmen kannst und all die guten Dinge, für die du bei uns in der Gemeinde stehst. Hedi und ich, meine Frau und ich, wir waren letzte Woche im verschneiten Bayern und Österreich unterwegs. Als ich den Mietwagen abgestellt hatte, waren es auch fast 2700 Kilometer. Und eben auch so eine Erfahrung, die wir schon gehört haben, dass es schneite sehr wohl, aber wir sind gut durchgekommen. Und so viel Schnee habe ich wahrscheinlich auch noch nie gesehen. Und dann aber auch in Österreich eine schöne Zeit erlebt, Gemeinden im Aufbruch. Wir waren jetzt in dem Fall mit dem mennonitischen Verband dort, 5 Gemeinden plus kleinere Gruppen. Aber das Interessante an Österreich ist, diese kleinen Gruppen hatten nie eine Chance, als Kirche anerkannt zu werden, bis irgendein Kirchenrechtler mal sagte, hey, wenn ihr Freikirchen euch zusammentut, dann kommt ihr vielleicht auf die Zahl 30.000, die in Österreich festgelegt ist als das Mindestmaß, was eine Kirche in Österreich sein kann. Das haben die dann auch gemacht und natürlich mussten die erstmal einander beschnuppern und sagen, ist es wirklich so, dass wir zusammen etwas machen können? Und auch dieser Prozess hat schon alle mit nach vorne genommen zu einer größeren Einigkeit und auch zu der Formulierung gemeinsamer Ziele. Und jetzt sind die mittendrin, zum Beispiel eine neue christliche Privatuniversität zu gründen. Die hat jetzt schon einen Namen und eine kleine Seite und heißt Campus Danubia. Und da sind ehrenwerte Leute dann beteiligt und große Hoffnungen damit verknüpft. Und das Ganze ist mitten in Wien am Hauptbahnhof. Also die Freikirchen, so in ihrer Zerstreuung, sind präsenter geworden, hoffnungsvoller. Und Gemeindegründung steht auf der Tagesordnung. Dietrich Schindler aus Frankfurt hält demnächst eine ganze Serie zur Gemeindegründung. Das ist auch eine Sammelbewegung um dieses Thema herum. Dann waren wir auch dabei, wurde eine Österreicherin ausgesandt für den Dienst in Kirgisistan. Ja, so ein paar gute Dinge, ein paar gute Impulse. Ich habe hier auch jemand eingeladen gehabt von diesem Campus hier, Cornelius Enz, Leiter des Museums hier. Und der ist überhaupt nicht verstaubt, auch wenn ein Museum so ein bisschen nach etwas klingt, was schlimmer als ein Archiv ist. Der ist ganz toll dabei, erzählte den Österreichern, wie das Reich Gottes unter uns aufbricht, durch Jesus in uns, bei uns. Und dann hat er sich gleich 2 Einladungen zu Gemeindefreizeiten eingehandelt und ein paar Brücken sind da geschlagen worden und ja, ich denke auch aus unserer Gemeinde wird sicher 2019 irgendetwas noch passieren in Richtung Österreich. So, wunderbar mit unterwegs zu sein, mit Gott und seinen Leuten. Ihr könnt auch für mich beten, nächsten Sonntag werde ich in einer sehr großen Gemeinde sein. Willingdon heißt die Gemeinde, ist in Vancouver. In Kanada, wir werden an 2 Gottesdiensten mitwirken. Die haben einen kleinen, die treffen sich neben dem Hauptgottesdienst in Englisch in 9 sprachlichen Gruppen, parallel zu den Gottesdiensten. Es gibt 5 englische Gottesdienste und immer parallel in anderen Sprachen, Chinesisch, Armenisch, gibt es Rumänisch, gibt es Spanisch, Chinesisch glaube ich sogar in 2 Sprachen, Koreanisch, Russisch. Und ich darf einmal in Englisch mitmachen und einmal in Russisch. So, jetzt möchte ich umschwenken und etwas lesen. Das ist keine Kinderbibel, obwohl die ganz klein ist. Wir haben gestern bei der Männerkonferenz in Brake unter anderem gehört, dass junge Leute kaum noch lesen. Das Jahr, wo das Nichtlesen beginnt, soll 2000 sein, alle, die danach geboren sind. Und ich bin ja Großvater, ich beobachte, dass die, die ab 2018 geboren sind, wirklich nichts mit Lesen drauf haben. Also der Trend stimmt so. Aber die Geschichte, die ich jetzt lesen will, ist überhaupt keine Kindergeschichte. Ich lese dir aus Hoffnung für alle, damit wir die flüssig wahrnehmen, flüssig hören und so wahrnehmen, etwas näher an unserem Geschehen. Man könnte sich hier durchaus auch irgendeine KGB-Geschichte vorstellen. Jemand wird hingerichtet, da sind die ganzen, da ist die Polizei da, da sind die Richter, die Justiz, die Schaulustigen, die Armee. Oder man könnte das sich im heutigen Pakistan irgendwo vorstellen, vielleicht in Somalia oder woanders. Damals ist das ein anderer Kontext hier und es wird viel mit Soldaten zu tun haben. Ich möchte aus Matthäus 27 lesen, ab Vers 27. Diese Bibelversion haben wir nicht in unserer Gemeindesoftware, aber ich werde es lesen. Diese Geschichte ist oft verfilmt worden und einer der Filme heißt Die Passion und dieser Film hat eine Freigabe ab 16. Lasst euch die Geschichte als Bilder vor Augen, inneres Kino. Also, Vers 27. Die Soldaten brachten Jesus in ihre Unterkunft und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Dann nahmen sie ihm seine Kleider weg und zogen ihm einen roten Mantel an. Aus Dornenzweigen flochten sie eine Krone und drückten sie ihm auf den Kopf. Sie gaben ihm einen Stock in die rechte Hand, knieten vor ihm nieder und riefen höhnisch: Es lebe der König der Juden! Alle spuckten ihn an und schlugen ihm mit dem Stock auf den Kopf. Als sie genug davon hatten, zogen sie ihm den roten Mantel wieder aus, gaben ihm seine eigenen Kleider zurück und führten ihn ab zur Kreuzigung. Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte begegnete ihnen ein Mann aus Kyrene, der Simon hieß. Ihn zwangen sie, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. So zogen sie aus der Stadt hinaus nach Golgatha, was Schädelstätte heißt. Dort gaben ihm die Soldaten Wein, der ihn betäuben sollte. Als Jesus das merkte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn ans Kreuz geschlagen hatten, verlosten die Soldaten seine Kleider. Dadurch erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt wurde: Meine Kleider haben sie unter sich geteilt und mein Gewand verlost. Sie setzten sich neben das Kreuz und bewachten ihn. Über seinem Kopf nagelten sie ein Schild an, auf dem stand, weshalb man ihn gekreuzigt hatte. Das ist Jesus, der König der Juden. Zur gleichen Zeit wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, der eine rechts, der andere links von ihm. Die Leute, die vorbeigingen, beschimpften und verspotteten Jesus. Du also wolltest den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen? Dann rette dich doch jetzt selbst. Komm vom Kreuz herunter, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Auch die Priester, Gesetzeslehrer und die Führer des Volkes machten sich über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat sich doch immer auf Gott verlassen. Jetzt wollen wir sehen, ob Gott sich zu ihm bekennt und ihm hilft. Hat er nicht gesagt, ich bin Gottes Sohn? Ebenso beschimpften ihn die beiden, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Um die Mittagszeit dieses Tages wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Herumstehenden hatten ihn aber falsch verstanden. Sie meinten, er rufe den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf einen Stab und wollte Jesus trinken lassen. Aber die anderen sagten, lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Da schrie Jesus noch einmal laut und starb. Im selben Augenblick zerriss der Vorhang, der im Tempel das Allerheiligste abschloss, von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbrachen. Gräber öffneten sich und viele, die Gottes Willen getan hatten und schon gestorben waren, erwachten vom Tod und verließen ihre Gräber. Nach der Auferstehung Jesu gingen sie in die Stadt und erschienen dort vielen Leuten. Der Hauptmann und die Soldaten, die den gekreuzigten Jesus bewachten, erschraken sehr bei diesem Erdbeben und allem, was sich sonst ereignete. Sie sagten, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Viele Frauen aus Galiläa waren mit Jesus zusammen nach Jerusalem gekommen. Sie hatten für ihn gesorgt und jetzt beobachteten sie das Geschehen aus der Ferne. Unter ihnen waren auch Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der beiden Zebedäus-Söhne Jakobus und Johannes. Ja, wenn wir so eine Geschichte lesen, werden wir automatisch zu Augenzeugen. Jetzt stehen wir da. Und ja, man ist dann leicht geneigt, irgendeine Partei hat sie einzunehmen und aus irgendeiner bestimmten Perspektive da auf das Geschehen drauf zu schauen und zu bewerten. Und sehen allerhand Menschen neben uns, die einen Gefangenen Trauer, weil der Jesus, den sie so geliebt haben, muss jetzt sterben auf eine so grausame Art. Und die anderen, die haben nur Hass und Spott übrig. Auch sie können nicht leugnen, wer da stirbt. Sie erinnern sich an seine Worte, an seine Taten unter ihnen. Sie sagen, der du den Tempel abbrichst, ja, bauen doch auf. Steig herab vom Kreuz. Manches davon wirkt fast kindisch, auf jeden Fall boshaft. Dann gibt es einige, die wirken gleichgültig. Ja, wie kann man in so einem Augenblick sich hinsetzen und die Kleider irgendwie sich wünschen von jemand, der gleich stirbt. Und dann würfeln die noch, wer das Glück hat, die Kleider behalten zu können. Was sind das für Menschen? Aber alle haben eins gemeinsam, niemand versteht, was passiert. Niemand kann das einordnen. Keiner der führenden Theologen, die hatten nicht so eine kleine Taschenbibel, die hatten viel mehr davon und kannten das meiste davon auswendig. Auch keiner aus der Familie von Jesus, auch seine Jünger und die Jüngerinnen waren sich nicht im Klaren, was passiert. Keiner außer einem einzigen. Und das ist hier der unwahrscheinlichste Kandidat. Ich habe nicht beim Bund gedient, versuchte zu ergoogeln, wie ein Offizier in der Bundeswehr heißen würde, der ungefähr 100 Leute befehligt. Hab's nicht gefunden. Also bleibt er bei uns in dieser Geschichte der Hauptmann, ein Offizier. Der leitet die Hinrichtung der Verbrecher an diesem Tag. Was er so sieht und beobachtet, ist für uns besonders wertvoll, weil er ist in das eigentliche Geschehen gar nicht engagiert. Er ist nur ein Vollzugsbeamter. Wahrscheinlich hat er das schon mehr als einmal gemacht, dieser Centurio, und doch erwischt es ihn hier. Er sieht etwas, was ihm bei so einer Hinrichtung noch nie passiert ist. Er sagt, während ein Gottesschrecken auf die Menschen fällt, das ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Wie ich schon sagte, er machte einfach seinen Job. Auf seinem Dienstplan stand dann für heute Hinrichtung von 3 Leuten außerhalb der Stadt, auf der Schädelstätte. Er nimmt genug Soldaten mit und führt die Hinrichtung auch ordnungsgemäß durch. Er wird sich gesagt haben, ja, ein bisschen was hat er schon gehört von den Anschuldigungen gegen Jesus, aber das war alles so Hörensagen. Aber er hat sicher schon ein Augenmerk gehabt auf Jesus, als die Soldaten ihn in ihr Hauptquartier da mitgenommen haben, ihn dort als König verspottet haben. Weil das war natürlich eine römische Provinz. Und was Juden sich da an Königen wünschten, war lächerlich im Römischen Reich. Und gerade wenn auch die Juden noch sagen, der behauptet, unser König zu sein, haben sich alle Leute gemeinsam darüber lustig gemacht. Er wusste nicht, dass hier neben seinem Dienstplan auch noch ein anderer Plan am Laufen war. Ein Plan, der schon feststand, bevor die Erde geschaffen war. Dass Gott einen Plan hatte mit diesem Jesus und dass wir jetzt genau in die Mitte der Erfüllung dieses Planes kommen. Dass Gott geplant haben könnte, dass sein Sohn gekreuzigt wird, das ist niemand in den Sinn gekommen. Als Jesus davon redete, glaubten es selbst die Jünger nicht. Aber hier kommt eine Liebe zum Tragen, die wir so nirgendwo sonst gesehen haben, erlebt haben und wahrgenommen haben. Jemand, von dem auch die Feinde sagen, er hat allen geholfen, er hat auf Gott vertraut, erlebt eine Ablehnung, einen Hass, der uns noch nie begegnet ist. Obwohl wir an vielen Ecken und Kanten in unserem Leben, in unserer Biografie, Ablehnung sogar verdient hätten. Ja, Gott sagt ja zu seiner Schöpfung, ja zum Menschen, ja zu jedem Einzelnen von uns. Und Paulus sagt im Römerbrief, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott verfolgt hier seinen Plan von Ewigkeit her, dass jeder Mensch zurück zum Vaterhaus findet. Das ist völlig vorbehaltlos und in dieser Geschichte wird es vielleicht zum ersten Mal so deutlich. Entschuldigt noch einmal. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Man kann es kaum fassen. Sein Sohn wird ans Kreuz genagelt und das Einzige, was die Menschenmenge hört, ist, dass er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und was uns an dieser Geschichte, wenn hätten wir das heute zum ersten Mal gehört, am meisten überrascht hätte, ist, dass auch der Hauptmann Teil dieser Liebe Gottes ist. Dass es nicht nur für Israel heißt, ich habe dich hier und hier geliebt, sondern auch für diesen Römer. Ich habe dich hier und hier geliebt. Weihnachten ist noch nicht so lange her, da vielleicht erinnern wir uns an ein altes Lied.
da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir gedacht, wie du mein wolltest werden. Wenn er das bei mir gemacht hat, hat er das auch bei diesem römischen Hauptmann gemacht. Einerseits hatte dieser römische Zenturier keine Ahnung, dass bei Gott Entscheidungen laufen, und trotzdem wird er in dieser Geschichte zur Schlüsselfigur, der uns das Geschehnis hier erklärt. Wir sehen hier zwei Gruppen. Das eine ist die ganze jüdische Führungsschicht. Sie spotten, sind froh, dass dieser Prozess, den sie auf Biegen und Brechen noch versucht haben durchzuziehen, dass das jetzt noch alles klappt vor dem Wochenende. Dann haben wir endlich Ruhe hier mit diesem Jesus, können unsere Feste feiern und freuen sich auf die Feiertage. Im Hinblick auf Jesus sagen die, hilf dir selber, wenn du der Sohn Gottes bist, und steig herab vom Kreuz. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ja, das ist die große Gruppe hier. Und dann sind da die römischen Soldaten, von denen einer sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Gewesen, sagt er hier noch. Erweckung, neues Leben, Erkenntnis, Offenbarung an einer ganz unerwarteten Stelle. Und dort, wo das ganze Wissen gesammelt war, ist nur Ablehnung. So gestaltet sich hier diese Geschichte. Es ist unmöglich, hier nicht irgendwie Parallelen zu sehen zu uns, in unserem schönen alten Europa, dem Abendland, das seit Jahrtausenden Bücher sammelt, auch über das Christentum, Schulen hat, Land auf, Land ab, Kirchen, Altäre, die 1.500 Jahre alt sind. Und dann bricht das neue Leben ganz woanders auf. Und in großen Teilen unserer wunderbaren Gegend, dem schönsten Kontinent, da ist Ablehnung von Jesus. Aber in diesem Bekenntnis des Hauptmanns ist etwas ganz Einzigartiges. Weil gerade in diesem Augenblick des Sterbens am Kreuz, da wird etwas aufgebrochen, was bisher nur für Juden gegolten hat, das Heil. Ein Nichtjude sagt, das ist Gottes Sohn. Ein Nichtjude sagt, das ist der Messias, der Heiland der Welt. Am Kreuz hat Jesus aus dem 22. Psalm gebetet. Und dort heißt es in Vers 28, auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen. Ja, alle. Und zu ihm umkehren. Völker werden sich vor ihm niederwerfen, denn der Herr ist König, er herrscht über alle Nationen. Diesen Psalm kannte Jesus auswendig. Er hat die Kraft, aus diesem Psalm am Kreuz zu beten. Das hat er auch im Auge, dass an aller Welt enden Menschen sich zu ihm kehren werden. Und hier ist es ein römischer Soldat bzw. Offizier. Kurze Zeit später passiert es, dass ein Kollege unseres Hauptmanns Besuch bekommt von Petrus. Und auch da bricht etwas auf. Er wird ein Nachfolger Jesu und mit ihm kommt sein ganzer Haushalt zum Glauben. Und dann sehen wir hier in diesem Offizier einen der ersten Vertreter der heidenchristlichen Gemeinde. Paulus fasst es später so zusammen. Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst ferne wart, wie dieser Hauptmann, nahe geworden durch das Blut Jesu Christi. In Epheser 2. Bei diesem Hauptmann sind wir hier, die Heidenchristen, die Europäer, die wir heute Jesus als unseren Messias kennen, als unseren Retter. Aber hier, er ist zuerst komplett ahnungslos, aber jetzt merken wir, wie bewegt er ist.
Jemand hat mal gesagt, es war ein Journalist, eines lässt sich mit Sicherheit von der Kreuzigung Jesu Christi sagen, es handelt sich um den berühmtesten Tod in der Weltgeschichte. Ich sagte schon auch, verfilmt, ohne Ende. Aber das Drama hier ist auch sehr beeindruckend. Auf einmal wird es dunkel. Die Finsternis dauert 3 Stunden. Kein Licht bricht durch. Dann sehen wir, dass noch mehr passiert. Die Erde bewegt sich, die Städte, auf der sie da alle versammelt sind. Es ist zu Felsenrissen gekommen. Gottes Kraft zeigt sich, wie später bei der Auferstehung Jesu, auf einmal ist ein Stein nichts, er rollt weg. Wir reden da nicht zu oft in unseren Kreisen über diesen Text, was da genau passiert mit den Menschen, die als Gläubige gestorben sind, warum jetzt hier Gräber aufgehen und warum hier Totenerscheinungen passieren. In der Ostkirche hat das eine sehr ausgemalte, blumige Erklärung. Aber dann passiert noch Weiteres. Der Vorhang zerreißt im Tempel. Der ganze Tempelbezirk ist in Unruhe. Und dann, ja, die Meldungen kommen so zusammen. Hier ist echt was los. Und dann erst dieser Hingerichtete, schon sein erster Satz, der zutiefst bewegt. Eben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hatte noch keiner davor gesagt in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und schon gar nicht bei einer Hinrichtung. Dann erlebt der Zenturio hier Johannes und Maria, hört genau hin, als die anderen mit Angeklagten, mit Hingerichteten, zuerst Jesus verspotteten, aber dann steht hier ein Dialog zwischen Jesus und dem einen, dem Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und auch der Hauptmann bekam genau mit, als Jesus aus dem 22. Psalm betet, Eli, Eli, lama asabtani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber was macht er dann aus so einem Satz? Tetelestai, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, es ist alles bezahlt. Und dann macht Jesus die Augen zu und stirbt. Sicher hat der Hauptmann im Laufe des Gerichtsprozesses mitbekommen, als Jesus gefragt wurde, bist du der Sohn Gottes? Er stand ja vor dem hohen Priester, bewacht. Und der Hohepriester sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus hatte geantwortet, du sagst es. Auch darüber musste der Hauptmann nachdenken. Wenn irgendwelche Dinge passieren, von denen wir nicht wissen, was gerade läuft, muss man das interpretieren. Ich war nicht in Lippe, als in unserer Straßengruppe, WhatsApp-Gruppe, große Aufregung herrschte. Vor Fissenknick, vor unserem Dorf ist irgendetwas passiert, die Straßen sind gesperrt, Hubschrauber, Rettungswagen. Dann fragt jeder, weiß jemand, was passiert ist? Weiß jemand, mit wem was passiert ist? Habt ihr was gehört? Und ja, man sah, dass da etwas Furchtbares passiert ist, man wusste aber nicht, was genau läuft. Und für wen hat das einen sehr traurigen Ausgang? Und ja, am Ende war es so, dass ein Auto in einer Familie gefahren war, die mit Fahrrädern unterwegs war. Aber so stehen wir hier auch vor dem Geschehen. Hier entfalten sich unglaubliche Dinge und jemand muss jetzt sagen, was passiert, der es als erster versteht. Aber in diesem Falle ist die Geschichte etwas anders, weil Jesus schon im Voraus davon redet, was alles passieren wird. Jesus sagt, ich lese aus Johannes 10, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selber lasse es.
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Matthäus 20. Bevor Jesus öffentlich auftrat, hat schon Johannes der Täufer gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. 2. Korinther 5. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Ja, das waren die Ankündigungen, das war das Wort von diesem Sterben und welchen Sinn das hat und wer es ist, der dort stirbt. Aber da waren noch die äußeren Zeichen. Ja, wenn die Erde anfängt zu beben, das ist hier auch in der Bibel nicht zum ersten Mal zu lesen. Im Alten Testament war das immer ein Zeichen von der Präsenz Gottes. Bei Mose am Sinai, bei Elia, als er in seiner Einsamkeit Gott begegnete. Jetzt auf Golgatha schließt Gott einen neuen Bund mit der ganzen Welt und die Erde bebt wieder. Als das Kreuz des Sohnes Gottes aufgerichtet wird, kommt alles ins Wanken. Als hier alles wankt, sagt Jesus, ich mache den Weg frei. Die Tür ist offen. Hebräer 10 lesen wir die Erklärung für den zerrissenen Vorhang. Jetzt haben wir, liebe Geschwister, durch das Blut Jesu die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum. Uns hat sich ein neuer und lebendiger Weg durch den Vorhang aufgetan. Das geschah durch das Opfer seines Leibes. Ich mache schneller vorwärts. Da gibt es hier schon die ersten Überläufer aus dem Reich des Todes ins Leben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, hat Jesus gesagt, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Johannes 5, Vers 25. Ja, so ein Zuspruch, wie wir von Victor heute schon bekommen haben. Die diese Stimme hören werden, die werden leben. Wenn du heute Jesu Stimme hörst, du wirst leben. Wir kommen zum Schluss. Diesem Hauptmann geht ein Licht auf. Obwohl er viel Spott gehört hat, hört man auch im Spott etwas, was niemand leugnen kann, dass Jesus allen geholfen hat, dass Jesus auf Gott vertraut hat und in diesen Dialogen, dass er imstande ist, den Tempel abzubrechen und ihn aufzubauen. Etwas vom König von Israel. Und die Frage war, gefällt es Gott? Dann musste sich Gott irgendwie hier auch bekennen. Ja, Gott gefällt es. Schon bei der Taufe von Jesus sagte er, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Die Spötter sagten, Gott soll dich doch erlösen. Nee, Gott hat ihn nicht erlöst, er hat durch ihn Erlösung geschaffen. Er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Aber ja, Gott sagte, das ist mein lieber Sohn. Nochmal hier das Bekenntnis des Petrus. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und damals sagte Jesus zu ihm, da ist noch nie ein Mensch selber drauf gekommen. Das hat dir der Vater offenbart. Wilhelm Busch hat einmal über diesen Text Folgendes geschrieben. Entweder geschieht nichts in euch und dann weiß ich auch nicht, was euren toten Herzen noch retten könnte. Oder es geht euch im Anblick des Gekreuzigten das große Licht auf, Gottes Sohn. Und dann fasst ihr es. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wie reagiert unser Hauptmann? Er erschrickt zutiefst und bekennt, das ist Gottes Sohn. Das Bekenntnis zu Jesus ist keine Floskel. Das ist kein frommer Satz. Das ist etwas, was das Leben verändert. Ich erinnere mich an ein Zeugnis von unserer Tochter Eliane, wie sie mal in Thailand war und mit einer Thailänderin beteten sie um die Bekehrung ihres Bruders. Und dann war eine Versammlung da und Eliane stand direkt hinter diesem jungen Mann und merkte, dass er jetzt in diesem Augenblick sein Leben Jesus gibt. Und in diesem Augenblick wurde er vom Neuen geboren und dann war er ein Kind Gottes. Aber er war noch nicht ein reifer Nachfolger Jesu. Das waren ja die ersten Schritte, die Geburt. Jetzt mussten die nächsten Schritte folgen und sicher sahen die ersten Schritte nicht sehr beeindruckend aus. Aber hier ist das auch so der Fall. Der Hauptmann sieht schon den Sohn Gottes, aber die ersten Schritte sind nicht ganz sicher. Er ist in der falschen Zeitform unterwegs. Er sagt, siehe, das war Gottes Sohn. Und wenn er etwas später darüber nachdenkt und Jesus in seinem Glaubensleben folgt, wird er sicher gesagt haben, in seinen Gebeten, du bist Gottes Sohn. Ja, also hier ist jemand, der ist gar nicht Teil dieses jüdischen Dramas, wird hineingezogen durch seine Pflicht als Soldat, als Offizier, wird erschüttert von dem, was er beobachtet, wie Jesus umgeht mit seinen Feinden, mit den Menschen, die ihn verspotten, die ihn viel lieber tot als lebend sehen, obwohl er Gott vertraute und allen Menschen half. Und dann geht ihm ein Licht auf, das kann niemand einem anderen schenken. Dieses Licht kann nur von Gott kommen. Und ich schließe ab, hier mit Kolosser 1, Vers 20. Alles im Himmel und auf Erden sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden und Frieden mit ihm finden. Das ist geschehen, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Kolosser 1, Vers 20, als er sein Leben für uns gab. Entschuldigt, dass ich ein bisschen bewegt bin, hat wahrscheinlich mehrere Gründe, aber jetzt habt ihr eine Chance, wir stehen auf zum Gebet. Und ich würde sagen, erstmal so, dass jeder eine Chance hat zu beten, beten alle erstmal leise für sich. Eine gute Minute, lasst uns vor Jesus stehen, ihn anbeten, ihm danken. Herr Jesus, unser Heiland, wir danken, dass du auch uns geliebt hast, als wir noch ferne von dir waren, als wir genauso wie die anderen hier am Kreuz deine Feinde waren. Und dass du uns angenommen hast mit unserer Schuld, mit unserer Ablehnung, unserer Selbstbezogenheit, Überheblichkeit. Wir bitten dich, dass du uns demütig machst, wie wir Demut von dir lernen, dass wir uns beugen können in Abhängigkeit vor dir, dem Sohn Gottes, dich anbeten. Danke, dass wir das Privileg haben, die große Freude, es mit Vertretern aus so vielen Völkern zu tun. Wir danken auch, dass deine Gnade an Orten zuschlägt, wo wir es gar nicht erwarten, dass du Menschen einlädst und sie erfahren dich. Wir bitten dich, dass du diesen Sonntag segnest. Wir möchten dir nachfolgen, wir möchten dir gehören, wir möchten dir vertrauen, wir möchten Menschen helfen. Segne uns dabei. Amen. Wir nehmen Platz.